Tachles Podcast.
Hannestein, Endspurt beim Wahlkampf in den USA. Trump und Harris, die Kandidaten, positionieren sich immer strategischer. Wir wollen mit Ihnen sprechen heute über die Innensicht dieses Wahlkampfs und wie Sie die letzten Tage erlebt haben. Sie war ja mehrfach vor Ort und vielleicht haben Sie schon eine Prognose.
Ich glaube, dass diese Wahl nicht so knapp ist, wie die Umfragen suggerieren, sondern ich glaube, dass sie sehr viel besser für Kamala Harris steht. Das glaube ich aus verschiedenen Gründen. Ein Grund ist, wenn man sich anschaut, die Zahlen der Leute, die sich für Wahlen haben registrieren lassen, also der neuen Wähler, die bisher nicht gewählt haben, die sind unglaublich hoch. Also die übertreffen die Zahlen noch von 2020 und sogar noch von 2022. Man kann das ja demografisch aufschlüsseln. Die höchste Gruppe, die sich neu registrieren lässt, sind junge Frauen, young women of color, also junge, dunkelhäutige Frauen. Und man kann mir sonst was erzählen, aber die wählen nicht Trump. Das ist ein Grund. Ein anderer Grund ist, Kamala Harris nimmt ungeheuer viel Geld ein durch kleine Spenden, so $5, $10, $15. Das heißt, sie hat im Moment mehr Geld in ihrer Kasse als Trump mit seinen Silicon Valley-Milliardären. Das dritte ist, wenn man sich anguckt, wie voll ihre Wahlveranstaltungen sind. Und zwar nicht nur in den Swing States, interessanterweise, sondern auch in Gegenden, wo man das gar nicht so denken würde. Texas. Also deswegen denke ich, die Wahl ist nicht knapp und Kamala Harris wird sie gewinnen.
Damit widersprechen Sie ja vielen Expertinnen und Experten, vielen Polls, Umfragen, Hochrechnungen, die in den letzten Tagen publiziert wurden. Lassen Sie uns mal darauf schauen, wie fest ist denn diese Umfrageindustrie Teil des Problems auch kurz vor den Wahlen?
Eine Sache, die im Moment passiert und die schon 2022 passiert ist, ist, dass ganz viele Polls, also Meinungsumfragen rauskommen, die für Trump gewichtet sind. Und das ist kein Zufall, sondern das ist eine Taktik. Das heißt, die andere Seite versucht, ihre Sichtweise, nämlich wir werden gewinnen, durchzudrücken. 2022, wir erinnern uns, rechneten ganz viele Leute jedenfalls damit, dass es eine sogenannte Red Wave geben würde, also dass die Republikaner haushoch die Zwischenwahl gewinnen würden. Was tatsächlich passiert ist, ist, dass die Republikaner zwar knapp das Repräsentantenhaus gewonnen haben, aber es überhaupt nicht diese sogenannte rote Welle gab. Das ist also eine Sache, die im Moment passiert. Das andere ist, ich glaube, was konsequent Leute, die von draußen auf Amerika schauen, unterschätzen, ist, wie wütend amerikanische Frauen darüber sind, dass der Supreme Court das Abtreibungsrecht gekippt hat. Die haben nicht aufgehört, wütend zu sein. Und dieses Kippen des Abtreibungsrechts hat schon sehr reale Folgen. Nämlich, es gibt inzwischen das erste Todesopfer. Und es ist wirklich so, das ist nicht irgendwie Übertreibung, sondern es ist wirklich so, dass Frauen in Texas auf dem Parkplatz warten, dass der Fötus in ihrer Gebärmutter verfault, der schon tot ist, damit Sepsis einsetzt, damit dieser tote Fötus entfernt werden kann. Denn eine Abtreibung kann es erst geben, wenn das Leben der Mutter in Gefahr ist.
Absurde Zustände. Dazu passt auch ein Auftritt von Donald Trump am Wochenende im New Yorker Madison Square Garden. Ebenso hat ein Auftritt von Michelle Obama stattgefunden, die nochmals aufgerufen hat, Harris zu unterstützen. Vielleicht können Sie diese beiden Auftritte nochmals einordnen.
Fangen wir mal an mit Madison Square Garden. Also erstens mal hat dieser Auftritt in Madison Square Garden unter dem Slogan America First einen historischen Vorläufer, auf den auch viele Leute hier hingewiesen haben. Es gab 1939 in Madison Square Garden am Vorabend des Ausbruchs des Zweiten Weltkriegs eine Versammlung des German Bund. Der German Bund war eine Vereinigung von deutschen Nazis in Amerika. Und die sind dort in Madison Square Garden zu Zehntausenden, haben die sich versammelt mit Hakenkreuzfahnen, mit braunen Uniformen und haben eine richtige Nazi-Versammlung abgehalten. Diesen Slogan America First haben die Trump-Leute ja, wie man weiß, übernommen. Und es gab also diesen Auftritt in Madison Square Garden, in dem im Vorprogramm ein sogenannter Komiker auftrat, der Witze gemacht hat, verächtliche Witze über Schwarze, Puerto Ricaner, Juden, also alles mit so den üblichen rassistischen Stereotypen, vor allem über Puerto Ricaner, da sagte er, Puerto Rico sei eine Insel von Müll, die im Meer herumschwimmt. Das ist übrigens inzwischen schon aufgenommen worden, das fand die puerto ricanische Community nicht lustig. Nun können die Puerto Ricaner bei Präsidentschaftswahlen nicht mitwählen, aber es gibt puerto ricanische Communities auch auf dem amerikanischen Festland. Es gibt sie vor allem auch in den Swing States. Es gab einen Auftritt von Tucker Carlson, dem berühmten rechtsradikalen Nachrichtenmann, früher bei Fox News, der sich inzwischen mit Holocaust-Leugnern umgibt. Ein Generalthema dieser Veranstaltung war, dass einer nach dem anderen sagte, sie, also die Demokraten, die Linken, hätten versucht, Trump zu ermorden, obwohl der Attentäter, wie wir wissen, ein eingeschriebener Republikaner war. Also das eine ist diese Verschwörungserzählung, sie, die andere Seite, wollen Trump ermorden. Und das andere war, und das ging bis in Trumps Rede hinein, dass eben Immigranten an allem schuld sind. Trump sagte, der Times Square ist überrannt von Immigranten. Nun ist der Times Square von Madison Square Garden ungefähr 20 Minuten zu Fuß entfernt und ich war zufällig, ich habe versucht, in diese Veranstaltung reinzukommen und es ist mir nicht gelungen, aber ich bin dann zum Times Square gelaufen. Also er war keineswegs von irgendwem überrannt, sondern es waren die üblichen Touristen und Leute aus New Jersey. Bei dieser Veranstaltung im Madison Square Garden waren ungefähr 20.000 Leute, also es wurden Leute weggeschickt, weil so viele Leute passen da nicht rein in diesen Veranstaltungsort. Das klingt nach viel. Es ist aber nicht so viel, wenn man bedenkt, dass im Einzugsort 20 Millionen Leute leben. Also da sind 20.000 Leute nicht so besonders viel. Ja, und Michelle Obama hat das gemacht, was sie immer macht, nämlich sie hat eine Rede gehalten, in der sie darauf hingewiesen hat, dass doppelte Standards gelten, dass also an Kamala Harris in den Medien viel strengere Maßstäbe angelegt werden als an Trump.
Der Wahlkampf wird immer heftiger. Harris hat Trump nach der Publikation eines Interviews eines ehemaligen Mitarbeiters Hitler und Nazi-Nähe vorgeworfen, währenddem Trump wiederum Harris als abnormal abgestempelt hat. Was ist der Hintergrund dieser Äußerungen?
Also Trump hat sie genannt low IQ individual, also sie sei eben dumm. Tucker Carlson hat auch irgendwie gesagt, diese komische Frau mit den Wurzeln aus Samoa. Also es gibt immer mehr auf ihre ethnische Herkunft und eben auf das Stereotyp, dass sie dumm sei, weil Frau und Schwarz. Die Sache auf der anderen Seite beruht auf Folgendem. John Kelly, der Stabschef von Trump war im Weißen Haus, hat vor kurzem ein Interview gegeben, in dem er sozusagen aus dem Nähkästchen geplaudert hat. Er hat zwei Dinge gesagt. Das eine ist, dass seiner Meinung nach auf Trump die Definition eines Faschisten zutrifft. Und das andere ist, dass Trump ihm gegenüber, und zwar mehrfach gesagt habe, er möchte, dass seine Generäle, sein Militär ihm genauso ergeben sei wie die Generäle Hitlers. John Kelly sagt, dass Trump ihm das gesagt habe. Und inzwischen gibt es einen weiteren Zeugen, der das bestätigt. Also Trump habe das gesagt. Ich möchte, dass meine Generäle mir so ergeben sind wie Hitlers Generäle. Egal, wie man das bewertet, wir wissen ja, dass ein paar dieser Generäle von Hitler versucht haben, Hitler umzubringen, am Schluss des Krieges. Es ist eine doch interessante und abenteuerliche Aussage. Und was Kamala Harris getan hat, ist, dass sie eben John Kelly zitiert hat. Das hat sie aber nicht erfunden, sondern sie hat etwas zitiert. Übrigens gibt es noch eine weitere Äußerung, nämlich von Milley, also dem früheren Stabschef der amerikanischen Streitkräfte, der eben auch erklärt hat, seiner Meinung nach sei Trump ein hundertprozentiger Faschist. Das sind nicht irgendwie woke Linke, nicht? Das sind wirkliche amerikanische Militärs.
Die letzten Tage stellen auch im Kontext des Rückschlags der Israelis gegen den Iran. Man hat immer wieder lesen können, Netanyahu hätte das abgesprochen mit den Amerikanern, unter anderem auch Donald Trump kontaktiert, der ja gar nicht im Amt ist. Was wissen Sie darüber?
Mir scheint es gesichert, dass er das mit dem amerikanischen Präsidenten abgesprochen hat, mit Joe Biden. Wenn er mit Trump im Kontakt ist, was sein kann und wofür allerhand spricht, dann ist das natürlich eine ganz andere Sache. Denn Donald Trump ist im Moment ein Privatmann. Donald Trump bekleidet kein politisches Amt. Und als Privatmann hat Trump überhaupt nicht das Recht, irgendwelche Vereinbarungen zu schließen.
Alles schaut im Moment auf die Swing States. Pennsylvania steht da im Vordergrund. Sie sagen ja, dass Harris gewinnt. Wenn sie gewinnt, wo wird sie dann gewinnen?
Bevor ich diese Frage beantworte, muss man sich nochmal die Absurdität der Situation klar machen. Kamala Harris wird ganz sicher die Mehrheit der Stimmen der Amerikanerinnen und Amerikaner gewinnen. Also Donald Trump hat noch nie mehr als 47% der Stimmen gewonnen. Das ist seine absolute Decke, 47%. Die einzige Sache, die Kamala Harris die Wahl verlieren lassen könnte, wäre eben, wenn sie in 5 bis 7 Swing States verliert. Wie es sich trifft, war ich gerade in Pennsylvania. Und es ist so, dass man sehen kann, wenn man aus den urbanen Bereichen rausfährt, dann nehmen natürlich die Trump-Schilder zu. Man kann dann so sehen, in manchen Gegenden sind es dann ungefähr gleich viele und in manchen Gegenden überwiegen dann die Trump-Schilder. Also eben, je weiter man aus den urbanen Gebieten raus. Und ich habe dort eine alte Freundin besucht, die also ziemlich weit, die lebt so außerhalb von Bethlehem. Und die sagte mir ein paar interessante Dinge. Also einmal, dass sie in ihrer Nachbarschaft übereingekommen sind, dass dort keine politischen Schilder stehen. Es war keine richtige Übereinkunft, aber so ein unterschwelliges Übereinkommen. Ja? Wir machen das hier nicht mit, diesen Krieg der Schilder. Sie erzählte mir aber auch, dass manche Harris-Leute, zum Beispiel sie, lieber keine Schilder aufstellen, weil die Aggression, die man erzeugt, so hoch ist, dass man dieses Risiko lieber nicht eingeht. Daraus schließe ich, dass es heute ein Phänomen gibt, das umgekehrt ist zu dem Phänomen von 2016. 2016 gab es den sogenannten Shy Trump Voter. Also den Trump-Wähler, der sich nicht wagt, sich zu seiner politischen Sympathie für Trump zu bekennen. Ich glaube, dass es das heute nicht mehr gibt. Also heute erkennt man Trump-Wähler daran, dass sie ein riesengroßes Trump-Schild aufgestellt haben. Ich glaube, was es heute gibt, ist der Shy Kamala-Voter, also der Wähler, der Kamala Harris wählt und sich lieber nicht als Kamala Harris-Wähler oder häufiger Wählerin zu erkennen gibt.
Wir haben ja in unseren letzten Podcasts immer wieder über die jüdische Wählerschaft gesprochen. 70% hat es geheißen, würden demokratisch wählen. Was hat sich in den letzten Tagen und Wochen an fast geändert? Gibt es da etwas, was Sie beobachten konnten?
Ich habe gestern in der Schlange, die auf Einlass gewartet hat, in dieses Event in Madison Square Garden allerhand Leute mit Kippa gesehen. Ich habe Zahlen gesehen, dass ungefähr 60%, etwas mehr als 60% der amerikanischen Juden Harris-Wähler sind, was wahrscheinlich ein bisschen niedriger ist, als sozusagen normal wäre, weil die Demokratische Partei historisch sehr die politische Heimat der amerikanischen Juden ist. Also es kann sein, dass die Pro-Hamas-Welle an amerikanischen Unis ein paar mehr amerikanische Juden sozusagen auf die Seite von Trump schiebt, als quasi normal wäre. Ich habe aber nicht den Eindruck, dass jetzt eine Massenabwanderung von Juden aus der Demokratischen Partei gerade stattfindet. Die gab es einmal in der Geschichte übrigens, und zwar nach Jimmy Carter. Also nachdem Jimmy Carter die Befreiung der Botschaftsangehörigen in Teheran nach der Botschaftsbesetzung nicht hingekriegt hat in seiner Amtszeit. Aber ich habe nicht den Eindruck, dass das jetzt gerade passiert.
In einer Woche ist Wahltag und es gibt immer wieder die Befürchtungen vor Gewalt, vor bürgerkriegsähnlichen Zuständen. Auch darüber haben wir schon mal gesprochen. Hat sich da etwas in den letzten Tagen verändert? Wie schätzen Sie die Situation ein?
Naja, man kann ja folgende Frage stellen. Was für einen Sinn hat eigentlich diese Veranstaltung in Madison Square Garden? New York hat das letzte Mal für einen republikanischen Präsidentschaftskandidaten gestimmt, 1984, also ist es schon eine Weile her. New York ist in keiner Definition des Wortes ein Swing State. Gleichzeitig ist es so, wenn man sich einfach mal absolute Zahlen anguckt, also im Bundesstaat New York leben 19 Millionen Leute. Wenn 8 von 10 Leuten Kamala Harris wählen, dann ist bei 20% Trump-Wählern immer noch eine große, absolute Zahl von Leuten da. Ne? Wenn man also hier so etwas macht wie diese Veranstaltung in Madison Square Garden, die also sogar für trumpistische Verhältnisse ganz besonders rassistisch ist und ganz besonders aufhetzerisch und wo Kamala Harris auf offener Bühne als der Antichrist bezeichnet wird, das erfinde ich alles nicht, dann wird natürlich eine ziemlich große Menge von Menschen auf etwas eingeschworen. Und wenn man dann noch anschaut, wie die Botschaft ist, die Trump aussendet, die Botschaft lautet, wir gewinnen. Im Grunde haben wir schon gewonnen, wir gewinnen diese Sache. Das heißt, diese Leute sind nicht darauf vorbereitet, das zu verlieren. Und sie sind zwar eine Minderheit, aber sie sind in absoluten Zahlen immer noch eine ganze Menge. Ja, ich glaube, die bereiten vor, dass es hier, so wie am 6. Januar in DC, dass es hier Riots gibt, dass es hier Aufstände gibt. Nun glaube ich nicht, dass das ein richtiger Bürgerkrieg wird. Dazu braucht man mehr. Um einen Bürgerkrieg zu beginnen oder richtig zu führen, braucht man mehr Organisation, man braucht ein Gelände und so weiter. Das haben die alles nicht. Aber es gibt das Potenzial für gewalttätige Demonstrationen in großem Stil. Die gibt es.
Was ist anders heute in einer Woche an diesem Wahltag? Was wurden für Vorbereitungen getroffen, die man eben sonst nie getroffen hat? Was macht diesen Wahltag so einzigartig?
Also ich weiß, dass viele Gruppen Vorbereitungen treffen, damit er nicht gewalttätig wird. Vor allem muss verhindert werden, dass Trump-Anhänger mit Waffen an Wahlstationen auftauchen. Aber ich glaube, dafür gibt es schon ziemlich gute Vorbereitungen. Ich glaube nicht, dass der Wahltag an sich anders sein wird als frühere Wahltage. Er wird natürlich sehr anders sein als 2020. 2020 fand die Wahl statt in der Mitte einer Pandemie. Das ist jetzt anders. Das heißt, ich rechne damit, dass es einen größeren Andrang gibt. Ich rechne damit, dass mehr Demokraten am Wahltag wählen als davor. Das war 2020 noch umgedreht, nicht? 2020 war es so, dass dann die Briefwahlen erst ausgezählt wurden in Pennsylvania. Also das wird anders sein. Es kann also sehr gut sein, dass wir tatsächlich am Wahltag auch schon ein klares Ergebnis haben. Ich rechne fest damit, dass, wenn meine Voraussage eintrifft und Kamala Harris gewinnt, dass Trump das Wahlergebnis nicht anerkennen wird, sondern behaupten wird, dass es Wahlbetrug gibt. Ich rechne fest damit, dass es dann wieder jede Menge Gerichtsprozesse geben wird, wo sie versuchen werden, das durchzufechten. Das wird ihnen allerdings, denke ich, auch wieder nicht gelingen, so wie es ihnen beim letzten Mal nicht gelungen ist. Die Gerichte bestehen dann doch darauf, dass man Beweise vorlegt. Aber ich rechne tatsächlich damit, wenn das alles vorbei ist, Aufstände geben könnte, bewaffnete Aufstände.
Vielen Dank, Hannes Stein, für das Gespräch.
Tachles Podcast.